3.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Novellen von Miguel de Cervantes stehen auf unserem Programm. Und zwar aus seiner berühmten Sammlung der exemplarischen Novellen. Heute liest Hugo R. Bartels den ersten Abschnitt der Novelle »Die Macht des Blutes«. Zuvor aber einige Sätze aus Cervantes' Vorrede zu seinem Zyklus, wo es heißt: »Aus den Erzählungen, die ich dir hier biete, geliebter Leser, kannst du dir auf keine Weise ein Frikassee machen, da sie weder Fuß noch Kopf noch Eingeweide noch sonst dergleichen haben. Das heißt, die verliebten Redensarten, die du in einigen finden wirst, sind so züchtig und durch Vernunft und Christentum gemäßigt, dass sie weder den leichtfertigen noch den besonnenen Leser auf üble Gedanken werden bringen können. Ich habe sie exemplarische Erzählungen genannt, und wenn du sie recht betrachtest, findet sich wirklich keine darunter, aus der sich nicht irgendein nützliches Beispiel entnehmen ließe. Auch würde ich dir gern, wenn es mich nicht zu weit führte, die schmackhaften und reinen Früchte nachweisen, die du aus ihrer Gesamtheit wie aus jeder einzelnen gewinnen könntest. Meine Absicht war, mitten in unserem Vaterland einen Spieltisch aufzustellen, an dem zum Zeitvertreib ein jeder treten könne, ohne durch den Einsatz Schaden zu leiden. Ich meine, den Schaden an Seele oder Leib, da eine ehrbare und angenehme Unterhaltung eher Vorteil als Nachteil bringt. Wie man nicht immer in der Kirche ist, wie sich die Betzimmer bisweilen leeren und man nicht immer seinen Geschäften nachgeht, seien sie noch so wichtig, so gibt es Erholungsstunden, in denen der ermüdete Geist sich ausruht. Zu diesem Zweck pflanzt man Pappelgänge, sucht Quellen auf, ebnet Hügel und legt mit Sorgfalt Gärten an. Auch möchte ich noch etwas sagen. Überzeugte ich mich auf irgendeine Art, dass die Lektüre dieser Novellen ihren Leser zu einem bösen Wunsch oder Gedanken verleiten könnte, so wollte ich mir lieber die Hand abschlagen, mit der ich sie schrieb, als sie der Öffentlichkeit zu übergeben. Ich bin nicht mehr in dem Alter, um mit dem anderen Leben Spaß treiben zu wollen. Denn ich stehe im 64. Jahre und lebe von meiner Hände Arbeit. Darauf verweist mich mein Geist. Dahin treibt mich meine Neigung. Und zwar umso mehr, als ich glaube, wie es denn auch wirklich ist, der Erste zu sein, der in kastilischer Sprache Novellen geschrieben hat. Denn die vielen, die in dieser Sprache gedruckt wurden, sind insgesamt aus fremden Sprachen übersetzt. Diese Novellen aber gehören mir und sind weder nachgeahmt noch gestohlen. Mein Kopf hat sie erzeugt, meine Feder hat sie zur Welt gebracht und unter den Händen der Druckerei sollen sie nun groß werden. So Cervantes in seiner Vorrede von 1613. Hören Sie nun die sechste Novelle der Sammlung, »Die Macht des Blutes«, »La Fuerza de la Sangre«. Hugo R. Bartels wird den Anfang vorlesen in der deutschen Übersetzung von Konrad Thorer.
In einer heißen Sommernacht kehrte in Toledo ein alter Edelmann mit seiner Frau, einem Söhnchen, einer Tochter von etwa 16 Jahren und einer Magd von einem Spaziergang am Ufer des Flusses zurück. Es war 11 Uhr, die Nacht war hell, der Weg einsam, und sie schritten gemächlich aus, da sie nicht durch Ermüdung für die Annehmlichkeiten büßen wollten, die man in Toledo am Fluss oder im Tale genießt. Mit der Zuversicht, wie sie den Einwohnern dieser Stadt ihre strenge Gerechtigkeit und gute Gesinnung verleiht, ging der wackere Edelmann mit seiner ehrenwerten Familie einher, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass ihnen ein Unfall begegnen könnte. Da aber die meisten Unfälle gerade dann eintreten, wenn man sie nicht erwartet, so widerfuhr auch ihnen wieder jedes Erwarten etwas, was die Freude des Tages trübte und ihnen auf viele Jahre Ursache zu Tränen gab. Etwa 22 Jahre mochte ein Ritter jener Stadt alt sein, den Reichtum, edles Blut, verkehrte Neigungen, allzu große Unabhängigkeit und schlechte Gesellschaft zu Handlungen verleiteten und zu Kühnheiten trieben, die seines Standes unwürdig waren und ihm den Namen des Frechen eintrugen. Dieser Ritter nun, dessen wahren Namen wir aus guten Gründen vorläufig verschweigen und den wir Rodolfo nennen wollen, kam mit 4 von seinen Freunden, die alle jung, übermütig und rücksichtslos waren, dieselbe Anhöhe herab, die der Edelmann hinaufstieg. Die 2 Gruppen begegneten sich, wie eine Herde Schafe einem Rudel Wölfe begegnet, und mit schamloser Ungezwungenheit schauten Rodolfo und seine Kameraden bedeckten Hauptes der Mutter, der Tochter und der Dienstmagd ins Gesicht. Der Alte war gereizt und tadelte, ja, schalt ihre Frechheit. Sie erwiderten mit Grimassen und Spöttereien und gingen weiter, ohne sich nochmals zu vergessen. Aber die große Schönheit des Gesichts, das Rodolfo gesehen hatte, nämlich des Gesichts der Leocadia, denn so soll die Tochter des Edelmanns geheißen haben, setzte sich allmählich so in seiner Erinnerung fest, dass sie sich seiner Willenskraft bemächtigte und ein Verlangen in ihm erweckte, sie trotz all der Unannehmlichkeiten, die daraus entstehen mochten, zu besitzen. In einem Augenblick hatte er diese Gedanken seinen Kameraden mitgeteilt und im nächsten beschlossen sie, um Rodolfo ein Vergnügen zu machen, umzukehren und sie zu entführen. Denn Reiche, die freigebig sind, finden immer jemanden, der ihre Ausschweifungen lobt und ihrem schlechten Gelüste Vorschub leistet. So war es denn das Werk eines Augenblicks, dass dieser arge Plan entstand, mitgeteilt und gebilligt wurde, dass man beschloss, Leocadia zu rauben und sie schließlich sogleich entführte. Sie verhüllten das Gesicht mit dem Taschentuch, zogen den Degen, kehrten um und erreichten mit wenig Schritten die anderen, die noch das Dankgebet nicht beendet hatten, das sie zu Gott emporsandten, weil er sie aus den Händen jener frechen Menschen befreit hatte. Rodolfo fiel über Leocadia her, nahm sie in die Arme und entfloh mit ihr. Sie hatte nicht die Kraft, sich zu wehren. Der Schreck nahm ihr die Stimme zur Klage, ja das Licht der Augen. Denn ohnmächtig und bewusstlos sah sie weder, wer sie forttrug, noch wohin man sie brachte. Ihr Vater rief laut, ihre Mutter schrie, ihr Brüderchen weinte, die Magd zerkratzte sich das Gesicht, aber niemand hörte auf die Rufe, niemand vernahm das Geschrei, die Tränen rührten nicht zum Mitleid, und dass die Magd sich das Gesicht zerfleischte, war vollends nutzlos. Denn alles versank in der Einsamkeit der Gegend, dem tiefen Schweigen der Nacht und dem grausamen Herzen der Mitteltäter. Kurz, die einen zogen heiter von dann, die anderen blieben traurig stehen. Rodolfo erreichte sein Haus ohne irgendein Hindernis und Leocadias Eltern erreichten das ihre unter Klagen und in Bekümmernis, ja, in Verzweiflung. Blind, weil ihnen die Augen ihrer Tochter fehlten, die das Licht der ihren waren. Einsam, denn Leocadia war ihre holde, süße Gesellschaft gewesen. Unentschlossen, da sie nicht wussten, ob es angebracht sei, der Obrigkeit von ihrem Unglück Anzeige zu machen. Sie fürchteten, sie könnten selbst den ersten Anstoß geben, ihre Schande zu offenbaren. Auch sahen sie, dass sie als arme Edelleute der nötigen Fürsprache entbehrten. Und sie wussten nicht einmal, über wen sie sich zu beklagen hatten, außer etwa über ihr Missgeschick. Rodolfo hatte inzwischen Leocadia vorsichtig und listig schon in sein Haus, ja, in sein Zimmer gebracht. Obwohl er merkte, dass sie ohnmächtig wurde, als er sie entführte, hatte er ihr die Augen mit einem Tuche verbunden, damit sie die Straßen nicht sah, durch die er sie trug, noch das Haus und Gemach, in dem sie sich befand. Und ohne von jemandem gesehen zu werden, denn er bewohnte im Hause seines Vaters, der noch lebte, ein abgeschlossenes Gemach und hatte die Schlüssel nicht nur zu seinem Zimmer, sondern zu dem ganzen Flügel in Händen. Eine große Unvorsichtigkeit der Eltern, wenn sie wünschen, dass ihre Söhne geordnet leben. Hatte Rodolfo dort, ehe noch Leocadia aus ihrer Ohnmacht erwachte, seine Gelüste befriedigt. Denn die unkeuschen Begierden der Jugend warten selten oder nie auf eine bequeme Gelegenheit oder auf Umstände, die sie noch mehr reizen und spornen. Blind gegen das Licht des Verstandes raubte er Leocadia im Dunkel ihr kostbarstes Kleinod. Da aber die Vergehungen der Sinnlichkeit meist nicht weiter zielen als bis zum Punkte der Befriedigung, so wünschte auch Rodolfo sogleich, Leocadia fortschaffen zu können, und ihm kam der Gedanke, sie ohnmächtig, wie sie war, auf die Straße zu tragen. Als er aber eben diesen Plan ausführen wollte, bemerkte er, dass sie zu sich kam, denn sie sagte: »Wo bin ich, Unglückliche? Was für ein Dunkel hüllt mich ein? Welche Finsternis umgibt mich? Bin ich noch im Vorhof meiner Unschuld oder schon in der Hölle meiner Sünde? Jesus, wer berührt mich? Wie? Auf einem Bette? Misshandelt? Hörst du mich, meine Mutter und Gebieterin? Vernimmst du mich, geliebter Vater? Ach, ich Elende, ich merke wohl, dass meine Eltern mich nicht hören, dass meine Feinde mich ergreifen. Glücklich wäre ich, wenn nur dies Dunkel bliebe, wenn meine Augen das Licht der Welt nicht wieder erblickten und wenn dieser Raum, in dem ich mich befinde, was er auch sei, meiner Ehre zum Grabe diente. Denn die Schande, die niemand kennt, ist besser als die Ehre, die den Menschen verdächtig wurde. Jetzt erinnere ich mich, dass ich mich nie erinnert hätte. Vor kurzem noch war ich in Gesellschaft meiner Eltern. Ich erinnere mich, man fiel mich an. Ich denke mir, ja, ich erkenne, es ist nicht gut, wenn mich die Leute jemals wiedersehen. O du, wer du auch sein magst, der du hier bei mir bist, dabei ergriff sie Rodolfos Hände, wenn dein Herz einer Bitte zugänglich ist, so bitte ich dich, da du schon einmal über meine Ehre triumphiert hast, nun auch über mein Leben zu triumphieren. Nimm es mir, denn es ist nicht gut, wenn die am Leben bleibt, die ihre Ehre verloren hat. Bedenke, dass die furchtbare Grausamkeit, die du begangen hast, indem du mich beschimpftest, durch die Barmherzigkeit gemildert wird, die du übst, wenn du mich tötest. So kannst du in einem und demselben Augenblick grausam und barmherzig sein. Leocadias Worte brachten Rodolfo in große Verlegenheit. Und als ein junger, unerfahrener Mensch wusste er nicht, was er sagen, noch was er beginnen sollte. Sein Schweigen erstaunte Leocadia noch mehr. Und indem sie um sich tastete, suchte sie sich zu versichern, ob das Wesen, das sich in ihrer Nähe befand, nicht etwa ein Gespenst oder ein Schatten sei. Doch als sie seinen Leib berührte und sich erinnerte, dass sie gewaltsam fortgeführt worden war, während sie mit ihren Eltern am Flusse ging, da erkannte sie ihr Unglück als volle Wirklichkeit. In dieser Überzeugung nahm sie den Faden der Worte wieder auf, die durch viel Schluchzen und Seufzen unterbrochen worden waren, und fuhr fort: »Verwegener Jüngling, denn aus deinen Handlungen schließe ich, dass du noch nicht alt sein kannst, ich verzeihe dir die Beleidigung, die du mir angetan hast, wenn du mir versprichst und schwörst, wie du sie in dieses Dunkel gehüllt hast, sie auch in ewiges Schweigen zu hüllen, ohne jemanden davon zu sagen. Es ist ein kleiner Ersatz für so großen Schimpf, den ich von dir fordere, aber doch wird es für mich der größte sein, den ich von dir verlangen kann und den du mir wirst geben mögen. Bedenke, dass ich nie dein Gesicht gesehen habe, noch sehen will, denn so gewiss ich mich auch meiner Beleidigung erinnere, so will ich mich doch meines Beleidigers nicht erinnern, noch das Bild des Urhebers meiner Schande im Gedächtnis tragen. Zwischen mir und dem Himmel sollen meine Klagen ein Geheimnis bleiben. Ich will nicht, dass die Welt sie höre, da sie die Dinge nicht nach ihrem Hergang beurteilt, sondern nach ihren Vorurteilen. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, dir diese Weisheit zu predigen, die sonst nur vielfältigen Erlebnissen und der Erfahrung vieler Jahre entspringt, während der meinen nicht einmal 17 sind. Aber ich lerne daraus, dass der Schmerz die Zunge der Bedrängten ebenso lösen wie lähmen kann. Denn manchmal schildern sie ihr Unglück in grellen Farben, damit man ihnen glaube, zuweilen aber sagen sie nichts, da sie doch keine Hilfe zu finden hoffen. Was ich auch tue, ob ich schweige oder rede, so glaube ich doch, dich dahin bringen zu können, dass du mir glaubst und mir hilfst. Wenn mir nicht zu glauben, wäre Torheit. Wolltest du mir aber nicht helfen, so wäre es mir unmöglich, irgendwelche Erleichterung meines Unglücks zu finden. Ich will nicht verzweifeln, denn es wird dich ja so wenig kosten, mir Erleichterung zu gewähren, dass der Lauf der Zeit den gerechten Zorn mäßigen wird, den ich gegen dich hege, und denke ja nicht, Beleidigung auf Beleidigung zu häufen. Je weniger du mich genießest, und du hast mich ja schon genossen, desto weniger werden deine bösen Lüste sich entflammen. Denke, du habest mich durch Zufall beleidigt, ohne vernünftiger Überlegung Raum zu geben. Ich will mir vorstellen, ich sei nicht in die Welt geboren worden, oder wenn ich geboren wurde, so sei es geschehen, damit ich unglücklich würde. Bringe mich sogleich auf die Straße oder wenigstens an die Kathedrale, denn dort weiß ich den Weg nach Hause zurückzufinden. Aber du musst mir schwören, mir nicht zu folgen, noch meinen Aufenthalt zu erkunden, noch mich nach dem Namen meiner Eltern oder nach meinem eigenen oder dem meiner Verwandten zu fragen. Denn wären sie so reich wie adlig, so wären sie nicht durch mich so unglücklich geworden. Antworte mir. Und wenn du fürchtest, ich möchte dich an der Sprache erkennen, so vernimm, ich habe außer mit meinem Vater und meinem Beichtiger in meinem Leben mit keinem Manne gesprochen und überhaupt die Stimme weniger Menschen so aus der Nähe gehört, dass ich sie am Klange unterscheiden könnte. Rodolfo beantwortete die vernünftigen Reden der entehrten Leocadia nur dadurch, dass er sie umarmte und sich gebärdete, als wollte er nur seine Lust und ihre Schmach erneuern. Doch als Leocadia das bemerkte, verteidigte sie sich kräftiger, als man es von ihrem zarten Alter erwarten konnte, und zwar mit den Füßen, den Händen, den Zähnen und sogar der Zunge. Denn sie sagte, bedenke, Verräter, fühlloser Bösewicht, wer du auch sein magst, dass du die Beute, die du mir entrissest, ebenso gut einem Baumstamme oder einer leblosen Bildsäule hättest rauben können, und dass ein solcher Sieg und Triumph dir zur Schmach und Unehre gereichen muss. Allein, was du jetzt begehrst, das sollst du nicht erreichen, es sei denn mit meinem Tode. Als ich ohnmächtig war, hast du mich zertreten und vernichtet. Jetzt aber, da ich die Kraft des Lebens spüre, sollst du mich eher töten als überwinden. Denn wenn ich jetzt bei wacher Seele ohne Widerstand deinen verabscheuungswürdigen Gelüsten nachgebe, so könntest du dir einbilden, meine Ohnmacht sei verstellt gewesen, als du dich erfrechtest, mich zu vernichten. Und kurz, Leocadia leistete ihm so tapfer und hartnäckig Widerstand, dass Rodolfos Kraft und Begierde versagte. Und da die Schamlosigkeit, die er an Leocadia begangen hatte, nur einem unzüchtigen Verlangen entsprungen war, das nie zu wahrer, dauernder Liebe wird, so trat an die Stelle des flüchtigen Begehrens, wenn auch keine Reue, so doch eine große Lauheit des Wunsches nach Befriedigung. Daher ließ er, abgekühlt und ermattet, Leocadia, ohne ein Wort mit ihr zu sprechen, auf dem Bette in seiner Wohnung liegen, verschloss das Zimmer und ging davon, um seine Gefährten aufzusuchen und mit ihnen zu beratschlagen, was weiter zu tun sei. Leocadia merkte, dass sie allein und eingeschlossen war, erhob sich vom Bette und ging im ganzen Zimmer umher, indem sie sich mit den Händen an der Wand hintastete, um zu sehen, ob sie nicht eine Tür finden könnte, um zu fliehen, oder ein Fenster, um sich hinauszustürzen. Sie fand die Tür, aber wohl verschlossen. Sie erreichte auch ein Fenster, das sich öffnen ließ und durch das der Mond so hell hereinschien, dass Leocadia die Farben der seidenen Tapete unterscheiden konnte, die das Zimmer schmückte. Sie sah, das Bett war vergoldet und so reich geschmückt, dass es eher einem Fürsten als einem einfachen Ritter zu gehören schien. Sie zählte die Stühle und die Tische und merkte sich die Stelle, wo die Tür war. Ja, sie sah sogar ein paar Gemälde, die an den Wänden hingen, konnte aber nicht erkennen, was auf ihnen dargestellt war. Das Fenster war groß, mit einem starken Gitter versehen und geschützt. Die Aussicht ging auf einen Garten, der gleichfalls von hohen Mauern umschlossen war. All diese Hindernisse stellten sich ihrer Absicht, auf die Straße hinabzuspringen, entgegen. Die Geräumigkeit und der reiche Schmuck des Gemaches überzeugten sie, dass sein Besitzer ein vornehmer, reicher Mann sein müsse, und zwar auch unter ihnen keiner von den ersten Besten, sondern aus sehr hervorragendem Hause. Auf einem Schreibtisch in der Nähe des Fensters erblickte sie ein kleines, ganz aus Silber gearbeitetes Kruzifix, das sie an sich nahm und im Ärmel ihres Kleides verbarg, nicht aus Frömmigkeit, noch um etwas zu entwenden, sondern in kluger Absicht. Dann schloss sie den Fensterladen wieder, wie er zuvor gewesen war, legte sich aufs Bett und wartete, welchen Ausgang dieses so unglücklich begonnene Erlebnis nehmen werde. Noch war keine halbe Stunde verflossen, als die Tür ihres Zimmers öffnen und jemanden auf sich zukommen hörte. Ohne ein Wort zu sprechen, verband man ihr die Augen mit einem Tuche, nahm sie beim Arm und führte sie aus dem Zimmer, dessen Türe sie hinter sich wieder schließen hörte. Es war Rodolfo, der zwar weggegangen war, um seine Gefährten aufzusuchen, jedoch seine Absicht fallen ließ, da ihm schien, es sei nicht wohlgetan, sie zu Zeugen dessen zu machen, was ihm mit diesem Mädchen begegnet war. Vielmehr beschloss er ihnen zu sagen, sein schlimmes Verlangen habe ihn gereut und von ihren Tränen gerührt, habe er sie auf halbem Wege freigelassen. Mit diesem Entschluss kehrte er eilig zurück, um Leocadia, ihrem Wunsche gemäß, bis zur Kathedrale zu bringen, und zwar noch ehe der Morgen graute und der Tag ihn hinderte, sie wegzuschaffen, so dass er sie bis zur folgenden Nacht in seinem Zimmer hätte behalten müssen. Denn ihn gelüstete nicht, während dieser Zeit seine Kräfte aufs Neue zu versuchen, noch auch sich der Gefahr der Entdeckung auszusetzen. Er führte sie bis zu dem sogenannten Gemeinderatsplatz und sagte ihr dort mit verstellter Stimme und in halb portugiesischer, halb kastilischer Sprache, sie könne nun unbesorgt nach Hause gehen, es werde ihr niemand folgen. Und ehe sie noch Zeit gehabt hatte, sich die Binde von den Augen zu nehmen, war er schon verschwunden, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnte. Leocadia war allein und sie erkannte den Ort, wo man sie verlassen hatte. Als sie sich umsah, erblickte sie keinen Menschen. Aber aus Furcht, man möge ihr aus der Ferne folgen, blieb sie bei jedem Schritte stehen, und so kehrte sie langsam in ihr nicht fernes Haus zurück. Um aber Spione irrezuleiten, die ihr etwa folgen möchten, trat sie in irgendein Haus, das sie offen fand, und ging erst etwas später in das ihrer Eltern, die sie noch in ihren Kleidern höchst niedergeschlagen erwarteten. Denn sie hatten bisher mit keinem Gedanken daran gedacht, sich zur Ruhe zu legen. Als sie erblickten, eilten sie ihr mit offenen Armen entgegen und empfingen sie mit Tränen in den Augen. Leocadia war noch voller Schrecken und in tiefer Bewegung. Sie bat ihre Eltern, sich mit ihr zurückzuziehen, berichtete ihnen in kurzen Worten ihr ganzes unseliges Erlebnis mit allen Einzelheiten und sagte, dass sie über den Entführer und den Räuber ihrer Ehre nicht die geringste Auskunft geben könne. Sie erzählte ihnen, was sie von der Bühne aus, auf der das Trauerspiel ihres Unglücks spielte, gesehen hatte, das Fenster, den Garten, das Gitter, die Tische, das Bett und die Damasttapeten, und zuletzt zeigte sie das Kruzifix, das sie mitgenommen hatte. Vor diesem Bilde flossen ihre Tränen von Neuem. Man stieß Verwünschungen aus, flehte um Rache und sehnte sich nach wunderbaren Züchtigungen. Sie sagte, obgleich sie selber ihren Beleidiger nicht zu kennen wünsche, so könnten ihm doch ihre Eltern, wenn ihnen daran gelegen sei, durch dieses Bild auf die Spur kommen, indem sie durch die Küste auf den Kanzeln aller Kirchensprengel der Stadt verkünden ließen, wer ein solches Kruzifix verloren habe, könne es bei dem Geistlichen abholen, den sie bezeichnen würden. Kenne man dann den Besitzer des Bildes, so kenne man auch das Haus ihres Feindes, ja, ihn selber. Da entgegnete der Vater, »Du hättest recht, meine Tochter, wenn nicht die alltäglichste Bosheit deine kluge Vorsicht zunichte machte. Natürlich wird dieses Bild in dem Zimmer, von dem du erzähltest, schon heute vermisst, und sein Bewohner muss sogleich vermuten, dass die Person, die bei ihm war, es mitgenommen hat. Erhält er nun die Nachricht, dass ein Geistlicher das Bild besitzt, so kann das viel eher dazu dienen, ihm zu verraten, wer es dem Geistlichen gegeben hat, als uns, den früheren Besitzer zu offenbaren, dem es gehört. Er kann ja, um es abholen zu lassen, einen anderen schicken, dem er die Kennzeichen angegeben hat. Und auf diese Art würden wir eher in Verlegenheit kommen, als Einsicht in die Sache zu erlangen, wenn wir auch dieselbe List gebrauchen wollten, die wir von ihm erwarten, indem wir dem Geistlichen das Bild durch eine dritte Person übergeben. Nein, meine Tochter, du musst das Bild sorgfältig bewahren und dich dem Gekreuzigten empfehlen. Da dies Bild Zeuge deines Unglücks war, so wird es auch sorgen, dass du einen Richter findest, der dir zu deinem Rechte verhilft. Und bedenke, meine Tochter, dass ein Lot öffentlicher Unehre schwerer drückt als 20 Pfund geheimer Schande. Und da du vor dem Angesicht Gottes öffentlich in Ehren leben kannst, so mache dir keine Sorge darum, dass du in deinen Augen und im Geheimen entehrt bist. Die wahre Unehre besteht in der Sünde, die wahre Ehre in der Tugend. Mit Rede, Begierde und Tat beleidigt man Gott. Da du ihn aber weder durch die Rede noch durch Gedanken noch durch die Tat beleidigt hast, so achte dich für ehrenhaft. Denn ich selbst will dich so achten, ohne dir je etwas anderes zu sein als dein treuer Vater. Mit diesen verständigen Worten tröstete ihr Vater Leocadia. Ihre Mutter umarmte sie nochmals und suchte sie gleichfalls zu trösten. Sie schluchzte und weinte von Neuem und entschloss sich schließlich, wie man sagt, das Haupt zu verhüllen und unter dem Schutz ihrer Eltern in zwar armen, aber darum nicht minder ehrenwerten Verhältnissen zurückgezogen zu leben. Rodolfo war unterdessen nach Hause zurückgekehrt, hatte sogleich das Bild des Gekreuzigten vermisst und dachte sich auch, wer es entwendet habe. Er kümmerte sich aber nicht darum und nahm es sich bei seinem Reichtum nicht sehr zu Herzen. Auch seine Eltern verlangten keine Rechenschaft darüber, als er 3 Tage später nach Italien reiste und einer Kammerfrau seiner Mutter alles, was er in seinem Zimmer zurückließ, zur Aufbewahrung übergab. Schon seit längerer Zeit hatte Rodolfo den Entschluss gefasst, nach Italien zu gehen, und sein Vater, der einst dort gewesen war, bestärkte ihn durch sein Zureden in diesem Vorhaben. Denn er behauptete, man sei noch kein rechter Edelmann, wenn man es nur im Vaterland sei. Man müsse es auch in der Fremde gewesen sein. Diese und andere Reden reiften in Rodolfo den Entschluss, den Willen seines Vaters zu erfüllen, der ihm reichliche Kreditbriefe nach Barcelona, Genua, Rom und Neapel mitgab. Er reiste sogleich mit 2 seiner Kameraden ab, voll Begierde nach all dem, was er durch einige Soldaten von dem Überfluss in den Gasthäusern Italiens und Frankreichs vernommen hatte, so wie von der Freiheit, deren die Spanier sich in ihren Quartieren erfreuten. Lieblich klang ihm das Eccoli buoni polastri e piccioni, il presutto e salcicce und andere solche Worte in den Ohren, deren die Soldaten sich noch entsinnen, wenn sie aus jenen Gegenden nach Hause kommen und sich wieder in die Enge und Unbequemlichkeit der Schenken und Wirtshäuser Spaniens finden müssen. Kurz, er reiste ab und dachte dessen, was ihm mit Leocadia begegnet war, so wenig, als wäre es niemals vorgefallen. Sie aber brachte unterdessen im Hause ihrer Eltern ihr Leben in möglichster Zurückgezogenheit hin, ohne sich vor irgendjemandem sehen zu lassen, voller Angst, man möge ihr Missgeschick auf der Stirne lesen. Nach einigen Monaten sah sie indes, dass sie aus Zwang tun musste, was sie bisher freiwillig getan hatte. Sie sah, dass sie Ursache hatte, zurückgezogen und verborgen zu leben, denn sie fühlte sich schwanger. Und damit kehrten die kaum ein wenig vergessenen Tränen in ihre Augen zurück und ihre Seufzer und Klagen stiegen von Neuem in die Lüfte und selbst das vernünftige Zureden ihrer guten Mutter vermochte sie nicht mehr zu trösten. Die Zeit flog dahin, der Augenblick der Niederkunft erschien und alles wurde so geheim gehalten, dass man sich nicht einmal einer Hebamme anzuvertrauen wagte. Die Mutter übernahm dieses Amt selbst und Leocadia brachte einen der schönsten Knaben zur Welt, die man sich nur vorstellen kann. Ebenso vorsichtig und heimlich, wie er geboren worden war, brachte man ihn in ein Dorf, wo er bis zu seinem 4. Jahre aufgezogen wurde. Nach Ablauf dieser Zeit nahm ihn sein Großvater unter dem Namen eines Neffen in sein Haus und er wurde, wenn nicht im Reichtum, so doch sehr tugendhaft erzogen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las den Anfang der Novelle »Die Macht des Blutes« von Miguel de Cervantes. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ein Musiker ist zu beglückwünschen. Der Freiburger Pianist und Komponist Lukas Derungs wird für dieses Jahr mit dem Jazzpreis des Südwestrundfunks ausgezeichnet. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und freue mich, mit dem Musiker, dessen jüngste CD ja beim Bremer Berthold-Label herausgekommen ist. Jazz-Pianist par excellence, Komponist und Arrangeur für Chor- und Instrumentalensemble, Bandleader, Dirigent, Texter, Organisationstalent und Beatboxer mit Sinn für Humor. Das alles sei Lukas Derungs, heißt's in der Ehrung. Er ist international aktiv, überschreitet musikalische Grenzen und bewegt sich mit spielender Leichtigkeit zwischen Jazz, Hip-Hop, Pop und mehr. Daneben setzt er sich ehrenamtlich für die Belange von Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern ein. Mit Lukas Derungs, sagt der Vorsitzende der Fachjury, der Mannheimer Jazz-Trompeter Thomas Siffling, zeichnet die Jury dieses Jahr einen der vielseitigsten und kreativsten Pianisten und Komponisten seiner Generation aus. Mit dem Debütalbum der Cosmos Suite war er im vorigen Jahr unter anderem für den Deutschen Jazzpreis nominiert. Auch vor sanfteren Popsongs hat Lukas Derungs keine Scheu. Mit am Beginn der Karriere stand ein Tree-Song, das Lied vom Baum.
Adaptability and to keep looking for the light.